Das ist unser Klären und Lösen Podcast. Ich bin Christine Kirchhoff und ich habe heute eine ganz, für mich zumindest, besondere Frau zu Gast. Das ist Tamara Roloff. Tamara ist Schauspielerin, Kommunikationstrainerin, Coach und Supervisorin. Und ich durfte sie vor 10 Jahren in meiner eigenen Mediationsausbildung kennenlernen. Und seitdem ist sie mich eigentlich nicht mehr so richtig losgeworden. Tamara, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe dich ja damals in meiner eigenen Ausbildung sehr begeistert für das Thema gewaltfreie Kommunikation, wir kürzen das ja hier mal mit GfK ab, erlebt. Und ist das eigentlich immer noch so?
Ja, das ist absolut so. Die GfK ist ein Modell, was mich total begeistert. Und ich habe das ja auf meiner Webseite geschrieben. Ich finde, die GfK ist sowas wie eine School of Life. Und ich habe vor einigen Tagen im Deutschlandfunk etwas gehört, wo ich gedacht habe, das drückt es eigentlich sehr gut aus. Da hat eine Kollegin, die jetzt sehr viel in der Paartherapie zum Beispiel zu finden ist, die hat gesagt, wir haben den Satz des Pythagoras gelernt, aber wir haben keine Ahnung, wie wir mit den in absolut jeder Beziehung auftauchenden Schwierigkeiten umgehen können. Und Das ist genau das, finde ich, was die GfK uns wunderbar lehrt, nämlich wie gestalten wir Beziehungen mit all dem, was dazugehört. Und das ist ja ein riesiges Thema, Beziehungsgestaltung, und da gibt es wirklich einiges zu lernen und da leistet die GfK einen sehr großen Beitrag zu.
Ja.
Also, ich würde gerne von dir auch mal wissen, Christine, du warst ja damals in der Ausbildung von der gewaltfreien Kommunikation auch sehr begeistert. Mhm. Wie sieht es denn heute aus mit deinem Blick auf dieses Modell?
Na, als du das damals vorgestellt hast, dachte ich, okay, ist ja easy. 4 Schritte kann ich mir merken, gar kein Problem. Und umso mehr ich mich einfach damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich ja verstanden, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Mhm. Ich weiß nicht, es macht mich so wahnsinnig, also gerade wenn ich selbst in schwierigen Situationen bin oder in konflikthaften Situationen und vielleicht lieber rumpöbeln würde. Ja. Und gleichermaßen regt mich das aber auch so an, zu gucken, was ist es denn eigentlich bei mir? Ne? Also worum geht es mir denn gerade eigentlich? Mir geht es ja nicht darum, jemanden Vorwurf zu machen, sondern etwas von mir zu erzählen. Darin unterstützt mich einfach die gewaltfreie Kommunikation.
Ja.
Auch im Umkehrschluss zu anderen Menschen. Wenn Vorwurf kommt, kann ich das mittlerweile gut übersetzen. Und das hilft natürlich auch in meiner Mediationsausbildung beziehungsweise auch in meinen Mediationsprozessen.
Mhm. Also vielleicht sollten wir ja nochmal für all die HörerInnen, die vielleicht noch nicht so viel von der GfK gehört haben, nochmal sagen, was das überhaupt also ist. Ja. So, dieses Modell ist ja ins Leben gerufen worden von einem sehr bekannten amerikanischen Mediator und also der gleichermaßen auch Psychologe war. Und Marshall Rosenberg hat sich ein ganzes Leben damit beschäftigt, was bringt Menschen in einen einfühlsamen Kontakt? Und was müssen wir tun, damit ein guter Kontakt verhindert wird? Und wie du schon gesagt hast, hat er das in eine sehr, sehr, sehr einfache Struktur gebracht, nämlich in 4 Schritte. Also zusammenfassend kann man sagen, das ist ein Handlungskonzept und Modell für Beziehungs- und Konfliktgestaltung. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir alle im Leben brauchen, weil wir als soziale Wesen nun mal jeden Tag mit Menschen zu tun haben. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass Beziehungen zu führen, ja, uns alle vor große Herausforderungen stellt, immer wieder. Und da sind diese 4 Schritte ein toller Leitfaden.
Ja. Hast du Lust, dass wir mal auf die einzelnen Schritte gucken? Wirklich mal so vom 1. bis zum 4.?
Ja, also wir können es auf jeden Fall ja insofern mal vorstellen, dass also der 1. Schritt ist das Thema oder der Themenkomplex Bewertung versus Beschreibung. Rosenberg lädt ein, weniger zu bewerten und mehr zu beschreiben, gerade in schwierigen Gesprächssituationen. Mhm. Bewertungen an sich sind überhaupt nichts Schlechtes. Wir bewerten tausende Male am Tag. Das verkürzt ja auch Kommunikation. Ja, also wenn ich sage, Mensch, das Hotel fand ich schön, dann ist das völlig in Ordnung. Da können wir uns meistens drunter was vorstellen. In schwierigen Gesprächssituationen eine Bewertung an den Anfang zu stellen, was leider relativ häufig passiert, bringt das Gespräch auf schwieriges Terrain. Also ja, wenn jemand beginnt, weiß ich nicht, im Team und sagt, ich würde gerne mal was mit dir ansprechen. Ich finde, dass du dich in letzter Zeit irgendwie hier benimmst wie ein absoluter Egoist oder ich finde dich absolut nicht loyal, dann ist das ein Gesprächsbeginn, der erstmal Abwehr hervorruft.
Und da sagt, habe ich richtig Lust, sagen, oh ja, jetzt verstehe ich dich.
Richtig, genau. Ne? Also da hat man eigentlich keine Lust weiterzumachen, sondern die erste Reaktion ist eher Abwehr. Und das ist anders, wenn wir eine Situation beschreiben. Und was ich so spannend finde, ist, dass in den Ausbildungen zu merken ist, dass dieser Transfer von einer Bewertung in eine Beschreibung den meisten Teilnehmenden ganz schwer fällt. Irgendwann wird es ganz leicht, aber es ist erstmal ein Umdenken, macht aber wahnsinnig viel. Der zweite Schritt ist ja das Thema Gefühle. Und das würde ich eigentlich gerne mal an dich zurückgeben, weil ich erinnere mich, dass das damals für dich so was Bahnbrechendes war, das Thema Gefühle. Vielleicht kannst du eigentlich diesen Schritt mal in der Kürze vorstellen.
Das ganze Thema Gefühle, das hat mich wirklich so berührt, ne? Weil ich dachte zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, oh, ich fühle mich von dir nicht mehr gesehen, ich fühle mich von dir unter Druck gesetzt, dass ich echt mein Herz offenbare.
Ja.
Um dann zu merken, der andere, der knallt total nach oben und kommt in die Rechtfertigung. Und ich habe ja dann auch erst verstanden, ich mache dem gerade eigentlich einen Vorwurf. Ich erzähle dem gar nicht, wie es mir geht. So, und dieses Umdenken im Kopf hat bei mir persönlich und auch natürlich im Beruf, hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich den Menschen einfach viel näher komme.
Ja, das ist ist in meiner Beratung oder in den Coachings für mich auch immer wieder ein ganz schwieriger Moment und auch ein berührender Moment, dass Menschen ja wirklich sich gar nicht darüber bewusst werden, dass wenn wir diese sogenannten Nicht- oder Pseudo-Gefühle auch noch aneinander reihen, eigentlich eine Reihe von Vorwürfen platzieren. Ja, also ich fühle mich von dir nicht gesehen, ja, ich fühle mich hier im Team nicht gewertschätzt. Und wir haben, und das finde ich auch so spannend, wir haben ja oftmals gar kein Repertoire mehr für die wirkliche Gefühlswelt. Und das ist ein kleines Umdenken, ein kleines Umlernen mit ganz großer Wirkung. Weil gerade wenn wir über Gefühle sprechen, über unsere Gefühle, steckt ja oft der Wunsch dahinter, Verständnis zu erhalten, in Beziehung zu kommen. Und das gelingt natürlich nicht, wenn wir unbewusst Vorwürfe platzieren.
Ja, und wenn wir dann auf den dritten Schritt gucken, Bedürfnis ist ja auch nochmal ganz spannend, ne? Also viele Menschen, das ist jedenfalls mein Eindruck, die fühlen irgendwas und merken, oh, das ist eine Unzufriedenheit und ich bin traurig, sauer, wütend, verzweifelt, aber die wissen dann gar nicht genau, was sie brauchen. Also vielleicht hast du Lust, nochmal was zu dem dritten Schritt Bedürfnisse zu erzählen.
Also ich glaube, das kennen wir alle. Das kennen wir aus unserem Privatleben, das kennen wir aber auch aus der Begleitung von Menschen. Es wird sehr, sehr, sehr viel darüber gesprochen, was wir nicht wollen.
Genau.
Und sehr wenig, worum es uns eigentlich geht. Und dafür brauchen wir auch wieder ein Repertoire an Begrifflichkeiten. Und wenn wir so in den Ausbildungen fragen, nennt doch mal ein paar Bedürfnisse, dann kommt...
Warte, Nahrung, Hunger, Sex.
Nein, es kommt wirklich Essen und Trinken. Und ich weiß, dass wir uns da offensichtlich alle so an diese Maslow'sche Pyramide erinnern. Ja. Aber die GfK würde sagen, Essen und Trinken ist eine Strategie. Mhm. Und Bedürfnisse ist sowas wie Sicherheit, wie Anerkennung, wie Wertschätzung, wie Ruhe. Mhm. Und es ist ganz wichtig zu benennen, was wir wollen, also gerade in kritischen Gesprächen. Und es läuft einfach nicht so. Ja, das wirst du aus der Mediation wissen, dass wir sehr gerne auch über das Fehlverhalten eines anderen sprechen.
Ja, aber das ist doch auch einfacher, oder?
Ja, allerdings nur im ersten Moment. Das ist nur im ersten Moment einfacher, wenn wir diese Du-Botschaften platzieren. Gleichermaßen bringt es ja auch wieder das Gespräch in eine Schieflage, weil es da auch wieder nur in letzter Konsequenz Abwehr geben wird. Und es ist spannend. Es ist spannend und es ist auch ein Stück weit lebensverändernd, wenn wir auf einmal bedürfnisorientierter denken.
Ja, und wenn ich zurückdenke, hat dich damals das Thema Bitten gepackt. Also du warst ganz begeistert über, oder du konntest das auch so schön beschreiben. Vielleicht hast du Lust, da nochmal was zu sagen.
Ja, also der vierte Schritt ist ja eben die Bitte. Und was mich an dem Thema so interessiert ist, dass ich erstmal gemerkt habe, dass es für viele KlientInnen oder auch Menschen in unseren Ausbildungen erstmal ganz schwer fällt, Bitten zu stellen. Das finde ich ja schon erstmal interessant. Warum ist es für uns so schwierig, um Hilfe zu bitten? Ist doch eigentlich großartig. Ist doch großartig, wenn wir denken könnten, wir könnten Unterstützung bekommen. Und da hängt ja so viel dran, dass Menschen dann beschreiben, dass sie ganz schwer mit einem Nein umgehen. Und da frage ich mich auch, wieso? Wenn jemand Nein sagt, sagt er doch nur zu einem anderen Bedürfnis Ja. Also was fällt uns so schwer an einem Nein? Ich stelle fest, dass der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung vielen gar nicht klar ist. Mhm. Also eine Bitte verträgt ein Nein. Und wir stellen aber ganz viele Forderungen verknüpft mit dem Wort Bitte. Und ich finde es auch da sehr wichtig, einen Unterschied zu erkennen. Wenn ich wirklich eine Bitte stelle, dann darf der andere Nein sagen. Und das ist alles in Ordnung. Und herauszufinden für mich nochmal, wo und an welchen Stellen ist es nötig, eine Forderung zu stellen? Und kann ich selbst eine Forderung wertschätzend stellen? Und das geht. Und das finde ich wichtig.
Wir erleben das ja beide, also unabhängig voneinander, aber auch in unserer GfK-Ausbildung, dass die Teilnehmenden am ersten Wochenende immer sagen, naja, ist ja alles irgendwie auch schön und gut, ja, und dann teile ich mich mit. Aber was mache ich denn, wenn einer so gar keine GfK-Kenntnis hat? So, wir haben ja so ein bisschen die Theorie, gerade dann braucht es uns ja umso mehr.
Ja, also es ist bei mir immer noch so, dass ein Großteil derer, mit denen ich Kontakt habe, GfK nicht kennen oder ich sage mal nicht anwenden. Mhm. Und das ist kein Problem für mich. Also ich finde, so wie du es gesagt hast, gerade in dieser Situation ist es für mich sehr hilfreich, weil die GfK ist ja ein ungeheures Übersetzungsmodell. Das heißt, wenn es mir gelingt, zum Beispiel hinter Vorwürfen Bedürfnisse zu hören, dann kann ich ja komplett gelassen bleiben. Und das wende ich jeden Tag viele, viele, viele Male an. Und das ist ja auch ein wahnsinniges, ein empathisches Kompetenztraining, wie ich es oft nenne. Ja. Und also es ist gerade da hilfreich, wenn die andere Seite noch nicht so versiert ist oder sich dafür auch einfach nicht interessiert. Und ich das einfach so übersetze, dass das Gespräch in einer guten Art und Weise weitergeführt werden kann.
Ja.
Das ist kein Ausschlusskriterium.
Und dann heißt es ja immer auch, Mensch, Christine, ist ja alles schon gut, aber ich gehe ja nicht in 4 Schritten durchs Leben. Ne? Und mir ist hier auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie 1, 2, 3, 4 hintereinander wegrobotern, sondern es geht ja darum, das irgendwie für sich als Haltung auch zu verstehen. Ne? Also diesen Fokus darauf zu haben, worum geht es mir eigentlich und worum geht es meinem Gegenüber eigentlich, gerade in konflikthaften Situationen.
Das finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst. Also die GfK aus meiner Sicht darf kein Kommunikationsknast sein. Ja, genau. Das ist ein Leitfaden und es ist ja nicht nur ein Gesprächsleitfaden, sondern diese 4 Aspekte sind ja Aspekte unseres Lebens. Darüber sollen wir nachdenken. Gleichwohl oder können wir nachdenken, weil es ist interessant. Gleichwohl braucht es ein bisschen, dass man diese 4 Schritte für sich alltagstauglich übersetzt.
Ja, genau.
Und das kann aber passieren. Also wenn ich zum Beispiel aus einer GfK-Haltung heraus mit anderen Menschen kommuniziere, dann merken das Menschen gar nicht. Dann merkt das mein Gegenüber gar nicht. Ja. Die Anfänge sind natürlich so, dass wir uns auf diese Bodenanker stellen und überhaupt erstmal ins Gespür bekommen, was fällt mir denn jetzt besonders schwer? Fällt mir der Zugang zu Gefühlen schwer? Kann ich Bedürfnisse benennen? Fällt mir eine wirklich kluge und eine konkrete Bitte ein? Aber ansonsten muss das in unseren Sprachgebrauch einfach einfließen. Und es darf nichts auf Dauer Künstliches sein. Das muss es aber auch nicht.
Ja, vielleicht, ich würde gerne zum Schluss noch mal einen Satz deiner Webseite zitieren. Also, du schreibst ja, die gewaltfreie Kommunikation verändert nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch ein wenig unsere Welt. So, das klingt ja wie ein Versprechen oder auch so ein bisschen nach einem Allheilmittel. Sag doch mal, wie du das meinst.
Na, ich stelle das sehr oft fest, dass unsere Teilnehmenden nach den Ausbildungen sehr häufig davon erzählen, dass sie sagen, seitdem ich mir mehr darüber Gedanken mache, was ich will, kann ich mich auch klarer äußern. Viele erzählen, dass sie durch die GfK ganz anders mit Konflikten umgehen. Also ich kann wirklich sagen, das ist einer der größten Benefits, die ich erlebt habe. Ich habe 0 Konfliktangst mehr. Und wenn ich jetzt an meine Beratungssituation denke, kann ich sagen, Konfliktangst ist immer noch ganz, ganz weit verbreitet. Mhm. Und die gewaltfreie Kommunikation gibt mir so viel an die Hand und so ein großes Vertrauen, dass ich Konflikthaftes lösen kann. Des Weiteren finde ich, ist die GfK eine unheimliche Klarheitsschafferin. Also man muss wirklich überlegen, wenn man diesem Leitfaden folgt, was will ich jetzt eigentlich sagen? Was ist meine konkrete Bitte an mein Gegenüber? Und ich rede viel weniger über die Gegenseite, sondern bleibe bei einer Ich-Aussage. Und das fördert Gespräche. Ich kann viel, viel schneller und besser Nein sagen, weil wenn ich mit eigenen Bedürfnissen im Kontakt bin, dann spüre ich viel schneller Grenzen. Mhm. Und es gelingt mir bestenfalls auch, Grenzen wirklich so zu formulieren, dass der andere sich jetzt nicht in die Ecke gedrängt fühlt oder mir einfach offen folgen kann.
Ja.
Also es passiert ja ganz viel zwischen Menschen, wenn wir uns die Art und Weise mal angucken, wie wir eigentlich miteinander sprechen.
Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort, Tamara. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir auch.